Versuch über den Pragmatismus. Man hört oft im Alltag, im Beruf oder in der Politik den gut gemeinten Rat, pragmatisch zu sein, pragmatisch zu bleiben, pragmatische Lösungen zu suchen. Das klingt zunächst ganz plausibel, eigentlich. Im Wikipedia-Artikel zum Thema steht, der Ausdruck Pragmatismus, von dem griechischen Pragma, Handlung oder Sache, bezeichnet umgangssprachlich ein Verhalten, das sich nach bekannten praktischen Gegebenheiten richtet, wodurch das praktische Handeln über die theoretische Vernunft gestellt wird. Im Pragmatismus bemisst sich die Wahrheit einer Theorie an ihrem praktischen Erfolg, weshalb pragmatisches Handeln nicht an unveränderliche Prinzipien gebunden ist. Oder mit anderen Worten gesagt, der Pragmatismus ist eine relativistische Nützlichkeitsidee. Meine Frau ermahnt mich immer, hier nicht zu theoretisch daherzureden. Also werden wir ein wenig konkreter. Der Philosoph William James, auch er ein großer Pragmatiker vor dem Herrn, postulierte die Geldwertetheorie der Wahrheit. Die Wahrheit sei eben so viel wert wie der Geldbetrag, den man dadurch am Markt erlösen kann. In den allermeisten Fällen ist demnach die Wahrheit vollkommen wertlos. In aller Regel hat der Aufruf zum Pragmatismus eine andere Bedeutung. Wir sollen vor der Macht kuschen, einen ganz tiefen Kotau machen. Man darf die Mächtigen ja nicht verärgern, denn sie werden es einem dann heimzahlen. Was ja stimmt, machen die gern und oft. Kann das jedoch ein ausreichender Grund sein? Ehe ich auf diese Frage näher eingehe, möchte ich aber einen anderen Punkt adressieren. Wie pragmatisch ist es, pragmatisch zu sein? Aus aktuellen Diskussionen wissen wir, dass es pragmatisch ist, auf den Individualverkehr mit Fahrzeugen, die Verbrennungsmotoren haben, zu setzen. Es ist nicht pragmatisch, den öffentlichen Verkehr zu forcieren, fossile Brennstoffe durch nachwachsende zu ersetzen oder gesundheitsschädliche Substanzen wie Feinstaub oder Stickstoffoxide aus unserer Atemluft herauszuhalten. Das ist natürlich nur ein Beispiel unter vielen. Wir sollen uns mit Donald Trump und Wladimir Putin gutstellen. Wir sollen uns mit dem Neoliberalismus und der Globalisierung abfinden, da wir daran eh nichts ändern können. Wir sollen von unserem Demonstrationsrecht möglichst wenig Gebrauch machen, das schlägt nur Wellen. Olaf Scholz mag uns dann nicht mehr. Die Liste ließe sich endlos lang fortspinnen. Anders gesagt, es ist scheinbar pragmatisch, möglichst kurzsichtig und kurzfristig zu denken und zu handeln. Es ist nicht pragmatisch, an die Zukunft zu denken. Ganz besonders ist es nicht pragmatisch, prinzipienorientiert zu handeln. Nur weltfremde Spinner halten sich mit irgendwelchen Prinzipien auf. Realistischerweise kommt dann aber auch irgendwann immer doch mal die Zukunft. Früher oder später legen sich auch idealistische Organisationen Machtzentralen zu. Die Vorteile liegen auf der Hand und natürlich wollen Idealisten möglichst wenig mit Verwaltungskram zu tun haben. Wir wollen Fahnen schwenken, die Fäuste recken, Flugblätter verteilen und Leute an Infoständen anquatschen. Formulare ausfüllen und Rechnungen zahlen dagegen ist kotzlangweilig. Leider begreifen die Verwaltungstypen das immer als Chance. Der Schwanz will mit dem Hund wedeln und hat dazu auch noch die Möglichkeit. Wenn die Macht missbraucht wird, was immer passiert, denn wozu wäre Macht sonst gut, dann entstehen Konflikte. Wenn es soweit ist, kommt dann die Stunde der Pragmatiker. Schlag keine Wellen, trag nicht zu einer Eskalation bei. Der Klügere gibt nach. Im Zweifel ist immer das Opfer schuld, niemals der Täter. Man soll sich unterwerfen. Halt bloß den Mund. Besonders gern habe ich, wenn man gleichzeitig sagt, die meinen es nicht so oder sie haben Recht aus ihrer Sicht, um dann als nächstes gleich zu sagen, man solle schleunigst kuschen, sonst könnte es Repressalien geben. Herrje, wenn die Leute es wirklich gut meinten, wieso sollte es dann Repressalien geben? Gute Menschen brauchen keine Repressalien. Also was sagt das uns über die Menschen, die zu diesem Mittel greifen? Logischerweise kann es darauf nur eine Antwort geben. Das Pragmatismus-Argument ist somit letztlich kein Argument in dem Sinne, kein Teil eines wie auch immer gearteten intellektuellen Diskurses. Es ist sensu stricto eine Verhandlungstaktik, die eine mehr oder weniger bedingungslose Kapitulation durch vorauseilenden Gehorsam beinhaltet. Die Botschaft lautet, gib lieber kampflos auf, wer weiß, was die Mächtigen sonst mit dir machen. Es gibt einen uralten Spielfilm, Der König und sein Narr. Wolfgang Kieling spielt einen Professor, der durch einen Willkürakt des preußischen Königs, göttlich gespielt von Gutz George, seinen Arbeitsplatz und sein Zuhause verliert. Der König holt den Professor unter dem Vorwand an den Hof, ihn zum Berater für irgendetwas zu machen. In Wirklichkeit geht es nur darum, ihn vorzuführen und von seiner berüchtigten Tabakrunde verhöhnen zu lassen. Diese Tabakrunde besteht aus rauen und dumpfbackigen Gesellen, die es, maximal wohlwollend gesagt, nicht wert sind, die Schuhe des Professors zu putzen. Aber sie haben die Macht, und der Professor muss so tun, wie wenn sie ihm turmhoch überlegen wären. Die damit einhergehenden Unterwerfungsgesten sind für jeden anständigen Menschen geradezu schmerzhaft. Irgendwann in den 60er Jahren haben wir gesagt, wir wollten nur noch den aufrechten Gang praktizieren. Wir wollten den Untertanengeist überwinden. Eine etwas modernere Bezeichnung hierfür ist die Zivilcourage, die leider deutlich häufiger rhetorisch bemüht als faktisch ausgelebt wird. Der Ausdruck kommt, wen wundert's, aus dem Französischen, entweder als Courage civil oder als Courage civique überliefert. Ironischerweise wird die erste bekannte öffentliche Verwendung des deutschen Begriffs Otto von Bismarck zugeschrieben. Richtig populär wurde das Wort Zivilcourage in Deutschland als Titel eines Buches von John F. Kennedy. Er schrieb Vignetten über 8 US-Senatoren, die ihre politischen Karrieren riskiert oder sogar verspielt hatten, um gegen die Partei Raison Positionen zu vertreten, von denen sie überzeugt waren. Kennedy fand das vermutlich deshalb so eindrucksvoll, weil er von diesem Attribut selbst extrem wenig hatte. Ein bekannter Gegner der Rassentrennung hat er sich nie sonderlich dagegen engagiert, weil das ihn hätte Stimmen kosten können. Kennedy schickte auch als erster US-Präsident Truppen nach Vietnam nicht etwa, weil er das für notwendig hielt, sondern damit man ihn nicht dafür kritisieren konnte, zu weich gegen die kommunistische Bedrohung zu sein. Und wie viele dürften dann sterben, damit er im Wahlkampf eine Bella Figura machen konnte? Man darf den Menschen nicht zu viel zumuten. Heldentum im Stile der heiligen Johanna, Alexander Solzhenitsyns, Edward Snowdens oder der Chelsea Manning sollten möglichst die ganz seltene Ausnahme bleiben. Trotzdem sollten wir alle im Alltag und Beruf ernsthaft darüber nachdenken, ob wir nicht eher eine Lanze für unsere Prinzipien, denn für das bloß Opportune brechen wollen.